Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Malt. Diejenigen, die Tobi und mir schon länger zugehört haben, die wissen, dass ich dieses Jahr die Stone King Rally mitgefahren bin. Und die bin ich mit einem Barbesitzer gefahren, und zwar dem Sven Busse, mit der Bar gegenüber aus Bielefeld. Und genau dieser Sven Busse sitzt heute vor mir, nicht hinter mir oder neben mir, sondern vor mir tatsächlich. Sven, herzlich willkommen.
Ja, hi Jasper. Schön, dich zu sehen an diesem verregneten Morgen.
An diesem wunderschönen Scheißtag. Ja, heute sprechen wir aber nicht über die Stone King Rally, die trotzdem ein innerliches Blumenpflücken mit dir war.
Also, ey, danke. Ich zehre auch noch immer davon. Das muss ich tatsächlich sagen.
Du hast dir dieses Jahr einfach mal richtig gegönnt und hast gesagt, ja, Stone King Rally hin oder her, das kann man schon mal machen, sich 6 Tage dazu quälen. Aber ich mach's viel geiler. Ich quäle mich 3 Wochen durch Slowenien, Kroatien, Griechenland, Albanien, Bosnien, Kosovo. Was habe ich vergessen?
Ja.
Ihr habt einen 3-Wochen-Trip hinter euch.
Ich habe versucht, chronologisch wäre es ein bisschen schwierig.
Genau, ja. Musst du gleich auf jeden Fall noch machen, auf jeden Fall.
Okay, Mazedonien hast du, glaube ich, jetzt noch nicht mit erwähnt.
Ja,
also
stimmt.
Es ging einmal über den Balkan durch die Dinarischen Alpen.
Mega geil. Und mega, ich hatte keinen Podcast-Partner für Montag und habe mir einfach gedacht, hey,
du Digga,
mega geile Story.
Ich freu mich, wenn ich
frage einfach Sven, ob er Bock hat. Jetzt sitzt er hier und wir machen den Podcast. Mega cool.
Ja.
Wie kommt man auf die Idee, mit dem Fahrrad da lang zu fahren?
Gut, ich könnte jetzt länger ausholen und sagen, dass ich seit 18 Jahren schon so ein Reiserad besitze.
Ja, macht es ruhig.
Tatsächlich
war mal
die Intention, irgendwas zu haben, wenn ich zu alt und zu kaputt fürs BMX-Fahren bin. Da kam dann aber dann irgendwie das Mountainbiken dazwischen, was irgendwie ja doch mehr mein Steckenpferd ist. Aber nichtsdestotrotz besitze ich dieses Reiserad noch und habe das ziemlich stiefmütterlich behandelt. Das stand jetzt jahrelang bei mir im Keller.
Weil du aber auch so ein bisschen ein Gravelrad noch.
Genau, ich habe
ein Gravelrad. Im Prinzip, du machst ja trotzdem immer noch mal so zwischendurch so Touren, aber halt nicht so krass wie jetzt deine 3-Wochen-Trip.
Genau.
Aber du bist schon auch jemand, der mal eben
jetzt so dieses neumodisch genannte, oder es passt ja auch Bikepacking, ist halt immer noch mal was anderes als das Reiseradeln. So, aber noch mal zu dem Punkt, also ich habe tatsächlich schon häufiger etwas längere Touren gemacht. Und mit meiner jetzigen Freundin, mit der Andrea, bin ich jetzt auf diese Tour gekommen. Genau, deine Eingangsfrage war, wie kommt man jetzt speziell darauf? Der Witz ist, ich habe zum Geburtstag von ihr ein Buch geschenkt bekommen, die 100 schönsten Radtouren der Welt. So, was immer man von solchen Büchern hält, das ist schon ein schöner Schmöker. Und wir haben uns das ein bisschen durchgeblättert und uns gedacht, ja, hier Balkan ist total spannend, total interessant. Auf so vielen Ebenen irgendwie. Landschaftlich, kulturell, was die Leute angeht, die Geschichte, der Krieg. Das ist irgendwie das, was jeder damit so assoziiert. Und naja, da haben wir da ein bisschen durchgeblättert und haben uns gedacht, ja komm, ey, wir nehmen uns mal die Zeit. Und dann haben wir uns 3 Wochen genommen, haben tatsächlich, also auch interessant, zum ersten Mal nicht mit einer Karte, sondern tatsächlich mit dem GPX-Track.
Ja, voll die modern.
Ja, kennst mich gar nicht so, ne? Habe ich das tatsächlich dann getrackt. Also ich hatte dann, ja,
quasi sozusagen Navi eigentlich am Start.
Im Grunde genommen Navi am Start, ne?
Und ihr seid dann diese Tour abgefahren oder seid ihr vom Pfad auch mal abgewichen und habt gesagt, oh geil, guck mal da hinten, schöne Stadt, gucken wir uns mal an.
Ja, nee, also tatsächlich ist es so, also wir hatten einen relativ straffen Zeitplan für die Tour. Und ich habe auf jeden Fall auch die Erfahrung gemacht auf so Reiseradtouren, da bleibt dann immer wenig Zeit irgendwie für so Sightseeing. So, weil irgendwie den ganzen Tag bist du unterwegs und machst Sightseeing. So, du sitzt auf dem Rad und da spult sich so ein Landschaftsfilm ab. Und dementsprechend.
Das ist eine wandernde Fototapete.
Sozusagen, ja. Und naja, dementsprechend ist es halt auch echt so gewesen, dass wir, dadurch, dass wir keine Karte dabei hatten, es auch ein bisschen schwieriger war, mal vom Weg abzuweichen. Was wiederum auch ein Nachteil dieser Geschichte ist. Sonst im Normalfall habe ich irgendwie physisch was in der Hand, kann auf der Karte schauen, okay, hier und da befinden wir uns. So hatte ich halt offline diesen GPX-Track und bin ihm eigentlich gefolgt. Was aber in den meisten Fällen total Sinn gemacht hat. In manchen Fällen auch wesentlich weniger, wenn wir dann tatsächlich irgendwie 5 Stunden über wirklich schlechte Gravel-Pisten geschickt worden sind. Etwas, das eigentlich ja durchaus Spaß macht, aber nicht unbedingt mit einem 40 oder 45 Kilo Fahrrad mit 5 Bar auf den Straßenreifen. Naja.
Du kommst ursprünglich aus dem BMX, fährst Mountainbike, bist also absolut leidenschaftlicher Fahrradmensch.
Ja,
ich mag Fahrrad. Kann man durch und durch so sagen. Ja. Wenn es interessiert, ein bisschen mehr über Sven Busse. Ich habe mal ein Video gemacht auf YouTube, das heißt die beste Session meines Lebens. Die haben wir zusammen bei Bielefeld bei richtigem Scheißwetter verbracht.
Im strömenden Regen mit zerstörten Schultern.
Waren sehr geile zwei Tage und da erfährt man auch ein bisschen mehr über dich. Aber die Frage, die mir gerade so durch den Kopf geht, ist, wir beide sind die Stone King Rally mitgefahren. Du warst ein Fitfucker, wenn man so möchte, dieses Jahr. Aber Andrea hat gerade ihre Doktorarbeit geschrieben, hat nicht so viel auf dem Rad gesessen und die ist da eigentlich ja eher reingestolpert und du hast einfach mitgeschliffen. Wie hat das funktioniert mit dem unterschiedlichen Fitnesslevel? Mhm. Gab es ein unterschiedliches Fitnesslevel überhaupt? Mal so gefragt.
Naja, also vielleicht minimal, aber grundsätzlich ist Andrea definitiv auch eine Fitfuckerin.
Ja.
Und die ist halt einfach mega sportlich, so aus dem Joggingbereich. Und ich glaube, jemand, der wirklich viel joggt, hat einfach eine grundsätzlich nochmal derbere Fitness als jemand, der regelmäßig Fahrrad fährt. Das ist zumindest mein Eindruck.
Okay. Ja, und man sagt tatsächlich, aus der Trainingslehre sagt man, dass man also eine Stunde, also wenn du 2 Stunden Grundlage fährst, brauchst du nur ungefähr 1 Stunde joggen. Das
so,
ist so die Hälfte. Genau. Also wenn du jetzt tatsächlich regelmäßig 2 Stunden läufst, dann ist es, als ob du 4 Stunden Fahrrad fahren würdest.
Genau. Ja. Ich finde Joggen, also ist überhaupt nicht meins. Ich finde es einfach auch tierisch anstrengend. Aber ich sag mal jetzt so im Resultat, ich glaube, sie hat jetzt im Februar dieses Jahres sich dieses Rad gekauft. Und
das ist auch krass.
Ja, das ist total krass. Und das ging auf jeden Fall klar. Also wir hatten im Grunde genommen keine Probleme. Natürlich nimmt man aufeinander Rücksicht, das ist ja irgendwie ganz normal.
Genau, ihr hattet ja einen straffen Zeitplan. Du hast so ein bisschen auch gesagt, so ihr seid dann dem Track hinterhergefahren und habt dann jetzt nicht irgendwie mal eben noch so viel Sightseeing gemacht. Aber eigentlich, wenn du jetzt irgendjemandem einem Unerfahrenes empfehlen würdest, würdest du sagen, Fahrrad packen, an alles denken, losfahren, weil wenn man nicht mehr kann, macht man einfach eine Pause, oder? Man ist ja jetzt nicht so, im Prinzip ist ja das Ultimo-Freiheitsgefühl dessen, dass man jetzt nicht unbedingt diesen GPX-Track pro Tag erreichen muss.
Absolut.
Sondern wenn man da noch ein Beginner ist, im Bikepacking einfach draufsetzen, losfahren.
Ganz ehrlich, ich bin auch ein großer Verfechter davon, einfach bei sich zu Hause einfach mal loszufahren und sein näheres Umfeld näher zu erkunden.
Ja.
Wenn du einfach nur mal ein Wochenende losfährst, egal wo, ob das jetzt hier ist oder selbst bei uns in Bielefeld irgendwo die Flüsse runter, egal, und eine Nacht irgendwo zeltest, das ist schon der Hammer. Das muss nicht, wer weiß, was für ein exotisches Ziel sein, unbedingt. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, fahr einfach mal los und check es aus. Wenn du jetzt natürlich ein bisschen weiter wegfährst und dann natürlich so eine Tour hast wie wir, die halt extrem bergig ist, und dementsprechend hatten wir auch mit Wetterproblemen zu kämpfen. Also es war tatsächlich häufig mal stark am Regnen und dann wirklich stark am Regnen, also wirklich Regen wie Dusche. Und es wurde halt auch kalt. Da muss man natürlich schon irgendwie sehen, dass man das irgendwie gescheit plant.
War das jetzt eine gute Jahreszeit, die ihr gewählt habt?
Also ich würde sagen, grundsätzlich war es schon ziemlich gut, weil jetzt der August ja extrem heiß gewesen ist und auch da unten auf dem Balkan. Und ich glaube, wir wären einfach kaputt gegangen.
Okay.
So bei, wir sind jetzt im Schnitt bei 16 Tagen auf dem Rad. Oder es waren eigentlich 17, aber der Tag 17 war sozusagen nicht zielführend. Da sind wir einfach zum Spaß noch ein bisschen rumgecruised. Also in den 16 Tagen sind wir knappe 20.000 Höhenmeter gefahren.
Das ist so krass, Mann.
Und im Schnitt um die 80 Kilometer. Ich habe das noch gar nicht so aufbereitet und
geschaut. Ja, ihr seid gestern Abend, habe ich euch eingesammelt in Salzburg.
Genau.
Es ist alles noch so ein bisschen frisch, noch nicht so richtig gesackt.
Genau, definitiv nicht. Wie gesagt, das ist ein bisschen so eine Zwischenwelt, ne? Also wenn du mich jetzt fragst, was ich da für Tipps geben kann, dann ist das nochmal eine andere Geschichte, als irgendwie nur von der Reise zu erzählen. Also es gibt ja so eine Faustregel, pack dir deine Sachen irgendwie zusammen, check das richtig durch und dann schmeißt die Hälfte davon weg.
Ja.
Und ich habe versucht, das ein bisschen zu beherzigen und ich hatte dennoch zu viel mit. Also ich hab eine komplett volle Gaskartusche, einfach jetzt komplett mit da durch die Gegend. Weiß ich nicht, ein halbes Kilo.
Ja.
Erstmal so. Und da kam dann nochmal eins zum anderen so.
Nochmal ganz kurz, die Reiseroute. Mhm. Ihr seid ja da durch die Narischen Alpen gefahren, Balkan. Also wie viele Länder habt ihr durchquert? Das war doch, also du hast gerade eben so ein paar Zahlen, Daten, Fakten genannt. So
genau, also wir sind gestartet in Slowenien, in Ljubljana. Ich habe gelernt, die Österreicher sagen noch Laibach.
Laibach?
Wie der Bach oder der Fluss.
Zu Ljubljana?
Ja.
Weil sie glauben, dass es noch ihnen gehört.
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so der Hintergrund ist. Ich habe das tatsächlich häufiger da gehört. Ich hab mich da nicht näher mit beschäftigt. Ja. Ich bin auch ganz ehrlich zwischendurch ein bisschen durcheinander gekommen, so was die Länder angeht. Fand es ein bisschen schade, dass ich nicht zumindest in der Landessprache mal so ein Hallo, Danke, Tschüss sagen konnte. Gut, also wir sind in Slowenien gestartet. Eben aus Ljubljana heraus, so ein bisschen durch das Umland, sind dann weiter nach Kroatien, waren da irgendwie 1, 2, 3 Tage, wie gesagt, alles noch ein bisschen frisch, sind dann von Kroatien rüber nach Bosnien, was für mich persönlich irgendwie ein ganz interessantes Highlight war, Bosnien-Herzegowina, da über Sarajevo, wo wir mal einen Ruhetag eingelegt haben, dann von Bosnien rüber nach Mazedonien, von Mazedonien nach Albanien und von Albanien wieder hoch nach, Entschuldigung, ich bringe das voll durcheinander, Montenegro. So, und von Bosnien nach Montenegro und von Montenegro nach Albanien, von Albanien nach Nordmazedonien, von Nordmazedonien zurück nach Griechenland. Das war sozusagen ein Track, der uns die ganze Zeit oben auf den Bergen gehalten hat. Und siehst du jetzt, wo ich das nicht mal mehr vor Augen habe und so frei spreche, habe ich den Kosovo vergessen.
Ja.
Wir sind nämlich von Albanien, hochinteressant, aus den Bergen in dieses große Becken des Kosovo runtergedroppt. Also tatsächlich ein Downhill, weiß ich nicht, 20, 30 Kilometer nur bergab.
Ja.
Und dann zum ersten Mal wieder flaches Land, Horizonte. Und sind dann 2 Tage durch den Kosovo noch gefahren, um dann wieder hoch nach Albanien zu kommen, dann nach Nordmazedonien, dann Griechenland.
Ich sage eigentlich immer nur hoch.
Sorry, ein bisschen confused. Ja, ey, definitiv. Also es ging eigentlich nur bergauf oder bergab.
Ja. Krass, richtig krass.
War vielleicht auch ein bisschen, also ich sag mal so, ich fahre an meinem Reiserad jetzt die ganze Zeit ohne Probleme. Ich bin ein großer Fan von Roloff-Namensschaltung.
Ja.
Einfach nur geil. Läuft quasi wie ein Single-Speed, du hast nicht so diesen Seitenverschleiß.
Es ist, ja, komm ich gleich nochmal drauf, so okay. Ein bisschen Technikkomponente.
Okay.
Wo wir gerade bei den Ländern sind, also klar, Balkan, Osteuropa sag ich mal, ein bisschen ärmer als der Westen. Aber waren ja auch von Krieg beherrschte Länder. Wie viel Krieg war noch präsent? Wie viel Armut war präsent?
Also ich glaube, ja, Armut. Ich sag mal so, ich habe in verschiedenen Teilen der Welt natürlich Armut erlebt. Und in diesen ländlichen Gebieten, in denen wir unterwegs waren, also in jeder größeren Stadt, in der ich war, ist es natürlich irgendwie präsent. In den eher ländlichen Gebieten ist es halt so, dass du unglaublich viel Selbstversorger siehst. Also einfach Landwirtschaft, Leute, die ihren Kram da anbauen. Das fühlt sich tatsächlich an ein bisschen wie eine Zeitreise. Im Übrigen gehört zu dem Straßenbild auch der Golf 1.
Mhm.
Es ist alles voll mit Golf 1. Ich konnte es nicht glauben. Das ist
wie in Südafrika, da fahren die auch noch überall.
Tatsächlich. Rum, ne? Ich weiß so, der 123er steht so für Marokko und der 190er Mercedes für Mauretanien und der Golf 1 tatsächlich auf dem Balkan oder auch noch alte VW Passat.
Ja.
So, also ja, Krieg präsent. Ich habe tatsächlich irgendwie mit mehr gerechnet.
Ja.
So, also ich glaube, in den Köpfen ist es halt noch sehr präsent. In irgendwie Gesprächen mit den Leuten habe ich schon auch interessante Sachen gehört. Einfach nochmal ein anderes Verständnis aus einer anderen Perspektive, zum Beispiel von Kosovo-Albanien, was damals so diesen NATO-Einsatz betrifft. Irgendwie, also ich tue mich ein bisschen schwer damit, das so zu bewerten, weil wir sind ja nicht wirklich betroffen.
Ich meine,
wir haben damals, also die Deutschen, daran mit teilgenommen. Es war eigentlich irgendwie illegal, aber ich habe auf eine gewisse Art und Weise jetzt auch Verständnis dafür entwickelt, aus der Sicht eben der Kosovo-Albaner oder eben des Kosovos, der da sozusagen als unabhängiger Staat anerkannt werden möchte und das von manchen Ländern nicht wird.
Ja.
Und ganz besonders von Serbien nicht. Und da ging es jetzt auch ein bisschen los. Und irgendwie ist sozusagen, die Konfliktlinien sind irgendwie noch da. Das merkt man dann schon. Aber grundsätzlich sind da gute Vibes.
Mhm.
So muss ich tatsächlich sagen. Ich habe da, weiß ich nicht, also ich fand es irgendwie jung, modern, aufstrebend.
Geil.
Klingt jetzt ein bisschen paradox, aber
ja, nee, ist cool.
So
ja.
Ganz spannend. Ganz
und das ist ja eigentlich das Geile beim Reisen, die unterschiedlichen Kulturen kennenzulernen. Du bist ja ein unfassbar bereister Mensch, sagt man das so. Du bist sehr, sehr viel gereist in deinem Leben, hast unfassbar viele Kulturen schon kennengelernt. Und schön, dass auch da immer noch Momente gibt, wo du sagst, boah, crazy, ganz anders.
Ja, total, sowieso.
Aber
das,
cool.
Das kann ich halt auch im lokalen Umfeld haben. So.
Ja, finde ich
mehr oder
geil.
Weniger.
Ja,
also,
ich geil.
Weißt du?
Ja. Ihr habt gezeltet. Warum Zelt? So? Also,
ja, also
ist es so einfach, weil man das macht beim Bikepacking? Ich, wie gesagt, ich habe da keine Ahnung. Die Stamping Valley war meine erste Zeltübernachtung seit keine Ahnung, ja, wie lange.
Damals, als ich mir das Reiserad gekauft habe, eben wie gesagt vor 18 Jahren, war ich natürlich noch viel jünger und finanziell noch schlechter aufgestellt als jetzt. Und da war ich irgendwie auch total fasziniert von dem Wilden Osten, der eigentlich räumlich so nah liegt und in den Köpfen und kulturell ja doch irgendwie so fern ist und war. So, und da war es einfach ganz normal, sich auch ein Zelt zu kaufen, weil wie willst du sonst irgendwie da hinkommen? Da war damals der Plan, nach Istanbul zu fahren. Mhm. Wir haben es zum Schwarzen Meer geschafft. Und da sind wir wirklich straight losgefahren und haben jede Nacht irgendwo wild gezeltet.
Ja.
Bam. Das ist jetzt halt, wie gesagt, eine Zeit lang her und ich bin vielleicht auch ein bisschen ruhiger, gesetzter geworden, ein bisschen mehr Geld. Und also ich will eigentlich nur sagen, wir haben tatsächlich häufiger auch in Pensionen übernachtet.
Ja.
Aber erstmal zu deinem Eingangsfrage, warum Zelt? Ja, einfach um unabhängig zu sein, ne?
Okay, super. Also du würdest auch, weil ich ja drüber nachgedacht habe, oder weil, ja, was du gerade eben auch in der Küche erzählt hast, ist ja eigentlich, wenn man sagt, hey cool, man möchte die Kultur, die Gegend mit dem Land erfahren, ist es ja eigentlich noch geiler, in Unterkünfte zu gehen, in Ferienhäuser, Agrokulturs zu gehen, wo man dann tatsächlich Land und Leute vor allem kennenlernt, wenn man jeden Tag irgendwo in einer Ferienwohnung, sage ich mal, dann das sind ja meistens auch kleine Familien, die einfach irgendwo Gästezimmer anbieten.
Genau.
Und dann kriegt man ja häufig mal einen tieferen Einblick in die Gesellschaft, in die Kultur, als wenn man sich immer irgendwo in einem hinterm Feld irgendwo in einem Zelt verkriecht.
genau so haben wir das damals gemacht, wirklich. Und diesmal lief es halt ein bisschen anders und das ist genau wie du sagst. Also viele schöne Erinnerungen, die mir jetzt auch noch direkt, die mich direkt zum Lachen bringen, waren echt im Zusammenhang mit irgendwelchen Unterkünften und Leuten, die wir da getroffen haben. Es ist halt ein bisschen ein Kostenfaktor,
ja,
der in solchen Ländern aber durchaus ein bisschen geringer ist. Also ich sag mal, wenn man das einigermaßen gut plant, kann man so pro Person zwischen 10 und 30 Euro wirklich ganz gut übernachten. Essen ist unglaublich preiswert.
Mhm.
Auch da regionale Unterschiede, also insbesondere im Kosovo und in Bosnien und in Nordmazedonien war es sehr, sehr preiswert. Albanien auch.
Ich weiß, als ich euch hier aufgenommen habe, bevor ihr losgefahren seid, haben wir zwei, dreimal drüber gesprochen, so ich glaube, ich hätte Schiss, dass ich überfallen werde oder dass wenn man einkaufen geht, dass man rauskommt, das Rad ist weg oder irgendwie sowas. Wie viele Momente gab es, wo ihr Schiss hattet?
Zero.
Gar nicht?
Gar nicht. Krass. Und ich glaube, da kann ich jetzt auch für Andrea sprechen, also für mich, ich bin da vielleicht mittlerweile auch ein bisschen abgebrühter oder habe so aus meiner Erfahrung heraus, man alle lieben Radfahren, was ist los?
Ja.
So, natürlich will man vielleicht, also klar, ich würde mein Rad jetzt nicht unabgeschlossen vor irgendeinem Supermarkt stehen lassen. Aber ganz ehrlich, ich würde es wahrscheinlich da eher machen als bei mir in Bielefeld.
Okay.
So, in ganz vielen Orten, wo ich da gewesen bin. Und irgendwie bedrohliche Situationen gar nicht, null.
Ich weiß von einer, die gestern erzählt worden ist, das Hunderudel, was bei uns vorm Zelt stand.
Okay. Ja, okay. Hunde sind so ein Thema, definitiv. Also generell bei diesen Ländern, es gibt so unglaublich viel ausgesetzte, wildlebende Hunde.
Aber die alle meist freundlich sind, oder nicht?
Die sind meist freundlich und die gucken dich ganz ängstlich an. Also da, ich glaube, so dieser Spruch, ein geprügelter Hund, das kommt aus der Ecke. Ich glaube, die haben einfach nicht viel zu lachen, die armen Viecher da. Ja. Nichtsdestotrotz haben die einfach Bock, Fahrradfahrer zu verfolgen. Manche sind wirklich krass. Also du siehst schon vom Weiben oder du hörst ein Bellen und du siehst, wie die wirklich enthusiastisch auf dich zurennen.
Ja.
Du gibst halt schon Gas. Und trittst du und schaust nicht durch irgendwelche Schlaglöcher zu fahren, du guckst runter und schaust wirklich in so gebleckte Zähne, die so neben dir herrennen. Also das ist schon so eine Sache. Das Gute ist, mit diesen Packtaschen kommen die nicht wirklich nah an dich ran. Und irgendwie ist es, glaube ich, auch ziemlich viel Show. Und ja, genau, dann, wir haben eine Nacht wild in den Bergen gezeltet. Und so das Zelt aufgeschlagen, es wurde so langsam dunkel. Wir haben den Muezzin rufen hören, auch irgendwie verrückt, so völlig abgelegen, irgendwo in Bosnien war das. Und da habe ich einfach so ein dumpfes Grollen gehört. Ne? Ich dachte schon so, scheiße, was ist jetzt los? Und dann war es halt so ein fetter, wild lebender Hütehund. Ne? Die haben ja irgendwie diesen fetten Hals. Ich glaube, das ist tatsächlich mal so gezüchtet, damit ein Wolf da nicht so reinbeißen kann, wenn die Schafe verteidigen oder so. Und naja, ich habe mich ein bisschen mit dem angefreundet. So, ne? Der kam irgendwie so an und das war irgendwie ganz nett. Und er hat halt die ganze Nacht gekläfft. So. Und wir sind natürlich nicht mehr losgeworden.
Ja.
Und ja, ja, morgens wilde Hunderudel. War ein bisschen spooky, muss ich schon sagen. Aber auch nicht wirklich bedrohlich. So, ich kann das schlecht lesen manchmal so. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Hunden. Ein guter Tipp ist, glaube ich, wenn Hunde dich wirklich verfolgen und es wird zu viel und es ist ein Rudel, anhalten und absteigen. Dann gucken die ganz komisch. Ja. Normalerweise machen sie dann nichts, aber ich würde jetzt keine Garantie dafür geben.
keine Garantie. Ich hatte so eine ähnliche Situation mal auf La Palma mit einem Local, aber die war Fuß raus und schnell den Trail abbiegen.
Ich finde Fuß raus irgendwie so, da bietest du doch so einen Mund, seinen Knochen, irgendwas zum Beißen.
Ihn quasi auf Abstand halten sozusagen mit der Fußsohle, mit dem Schuh sozusagen, damit er nicht die Wade nimmt. Ja, ihr hattet aber auch, also technisch, du hattest eine Rohlauf-Gangschaltung, dein Reiserad wiegt über 24 Kilo, hattest du, glaube ich, mal gesagt, oder?
Boah, ich weiß nicht. Ich habe mal das Gesamtpaket gewogen, das waren so zwischen 42 und 45 Kilo, je nachdem, was ich so an Wasser und so zugeladen habe, ja.
Was wäre das Gadget am Rad, wo du sagst, auf jeden Fall must have? Ist es die Rohlauf-Schaltung?
Also ich bin ein Riesenfan von der Rohlauf. Ja? Und ich bin ein Riesenfan des Sonnabendynamos. Also okay. Ich habe eine Rohlauf, ich habe ein Sonnabendynamo, kann also meinen eigenen Strom erzeugen. Ja. Habe halt vorne und hinten Licht. Habe tatsächlich auch noch von Lenkwerk ein USB-Ladegerät, was mit an dem Nabendynamo angeschlossen ist. Ach, kann cool. Also während der Fahrt mein Handy laden. Ja. Oder könnte es, wenn es jetzt bei mir nicht durchgerostet gewesen wäre. Und also für ein wirkliches Reiserad finde ich persönlich das einfach perfekt. Ein gemuffter Stahlrahmen, Rohlauf, Sonnenarm-Dynamo, ey, was willst du mehr?
Genau, weil Andrea hatte einmal einen Kettenriss, was auch so ein bisschen so gerade an einer ungünstigen, nervlichen Situation passiert ist. Ja. Aber so technische Defekte hattet ihr jetzt einen Kettenriss, zwei Platten.
Genau, und die zwei Platten waren tatsächlich auch nur, weil das weit über 10 Jahre alte Schläuche in meinem Rad gewesen sind, die dann irgendwie
porös waren
bei einem irgendwie steileren Gravel-Down-Stück. Ja. Hat es einem Peng gemacht und beim anderen Mal haben wir irgendwo eine Pause gemacht, was getrunken an einer dieser vielen Wasserstellen. Auch sehr schön. Also eine ganz tolle Sache da im Balkan. Es gibt sehr viele Quellen so am Wegesrand. Die sind immer so ein bisschen altarmäßig aufgebaut. Da haben wir dann was getrunken und dann fuhr ich auf der Felge. Genau, und dann gab es diesen einen Kettenriss. Dumm gelaufen, aber shit happens. Alles gut.
Geil.
Ansonsten keine Probleme. Ja. Und ich hatte bis jetzt auch noch nie Probleme mit dem Reiserad, tatsächlich.
Körperliche Ausfälle? Alles gut gegangen? Kein Sturz?
Kein Sturz. Und tatsächlich, also genau.
Klopfen auf Holz.
Ich klopfe auf Holz. Ich habe mir einen neuen Sattel gegönnt vor dieser Tour. Ja. Du hörst es vielleicht gerne, weil ich glaube, die Kollegen sponsern dich, Esculap.
Nicht mehr.
Oh.
Ich hab kein Deal mit denen, aber die machen gute Sättel.
Ah, okay. Ey, genau, das ist halt die Sache. Also ich hatte wirklich verschiedene Sättel. Ich hatte einen Rohlauf-Sattel und habe mir jetzt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie er heißt. Ich glaube, die haben zwei Trekking-Sättel im Portfolio. Ja. Ich habe den etwas besseren. Und toter Hamster in der Buchse. Das Problem, dass dir irgendwie der Pitten einschläft oder du halt einfach wirklich Probleme hast, das hatte ich nicht einmal. Ich bin total begeistert. Mhm. Ich habe keine Radhose getragen. Ich habe das einen Tag gemacht.
Ergonomischer Sattel ist einfach
Gold wert. Ein ergonomischer Sattel ist einfach wirklich Gold wert. Ja. Definitiv. Natürlich zwickt es mal hier und da. Natürlich
Hörnchen?
Tut dir irgendwann der Arsch weh. Bitte?
Hörnchen?
Ja, wie heißen die?
Hast du Hörnchen dran gehabt?
Ich habe Hörnchen dran. Ich hab auch schon von Beginn an hier diese Griffe.
Ja.
Ich glaube von, wie heißen die? Ergo?
Ergon.
Ergon.
Die Ergon-Griffe. Flügel dran.
Genau. Ja. Auch ganz toll, weil dann sozusagen dein Handgelenk nicht so abknickt. Ja. Ganz hervorragend. Und von denen habe ich eben auch so Lenkerhörnchen. Das heißt, ich habe halt ähnlich wie am Gravelrad, am Dropbar verschiedene Möglichkeiten zu greifen und das nutzt man dann auch.
Geil,
das ist viel wert.
Ja, ich hab klar, wenn du so lange im Sattel sitzt am Tag, dann wird es ja auch mal irgendwie dich anders hinhocken.
Genau. Dann habe ich tatsächlich eine Mischung aus Klickpedalen und Flatpedalen. Finde ich auch ziemlich genial, mit relativ robusten Schuhen, mit denen du gut laufen kannst. Das heißt, du kannst dich mal einklicken, kannst aber dann auch auf der anderen Seite treten. Und gute Sache.
Und so. die Tour, die ihr gemacht habt in die Dinarischen Alpen, kulturell, kulinarisch, wettertechnisch, würdest du die jemanden weiterempfehlen und sagst du, wow, das ist schon ein krasses Pro-Level mit den Höhenmetern und den Bergen?
Ja, also ich sag mal so, es ist ja auch eine Frage, wie viel Zeit man hat. Ey, grundsätzlich würde ich das alles irgendwie empfehlen. Ich würde vielleicht für einen Einstieg sagen, ey, mach erst mal locker, guck erst mal so, ne? Kulinarisch, Also ich weiß nicht, wie straight du vegetarisch bist.
Ja, ich glaube, wenn man dann wahrscheinlich auf dem Reiserad unterwegs ist, ist man dieses Mal auf
dem Teller bekommt, oder meines nicht? Wissens, genau, ja. Auch bei der Stone King hast du dann ja auch gegessen, was halt einfach da war, was dann ja auch vernünftig ist. Ja. Und also die Küche auf dem Balkan ist extrem fleischlastig. Es ist wirklich schwierig, da was anderes zu kriegen. Außer du kochst halt wirklich immer selber. Aber auch das hat ein bisschen nachgelassen auf unserer Tour irgendwann. Ja. Eben wegen dieser günstigen Preise und auch teilweise aus logistischen Gründen.
Okay,
ja. Wie ich schon mal sagte, so du weißt halt, okay, ey, wenn du jetzt weiterfährst, kommst du irgendwie auf 1500 Höhenmeter. Du weißt, da ist nichts mehr. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich hier stoppen. Hier ist aber nicht so, wie ein Zelt aufbauen können. Ja, was machen wir? Okay. Ach, gucken wir im Internet irgendwie, also beziehungsweise in irgendeinem Internetcafé mit WLAN, wo könnte man jetzt eine günstige Unterkunft finden, um dann morgen ganz früh aufzustehen, um dieses Areal zu überbrücken. Also man muss da schon immer ein bisschen gucken, planen, machen. Aber grundsätzlich, den Balkan an sich würde ich jedem sofort empfehlen. Also ich finde, das ist eine ganz tolle Destination und tja, landschaftlich, vielfältig, wunderschön. Bis auf ein Riesenproblem, was mir wirklich in der Seele wehtat, ne? Das muss ich ganz ehrlich sagen. Wilder Müll. Mhm. Schrecklich. Wirklich krass. Richtig krass. Du fährst einfach lang und du siehst, ey, überall schmeißt jeder seinen Scheiß aus dem Fenster. Überall, wo eine Art Parkplatz ist, ist alles zugemüllt. Unglaublich. Am schlimmsten in Albanien. So, ich habe das dann ein bisschen nachgelesen, wie das denn so sein kann. Und es gibt einfach keine Müllabfuhr. Es gibt einfach diese ganze
Infrastruktur. Echt, es gibt einfach keine.
Jein. In den Städten etc. gibt es das schon, aber es gibt eben schon seit vielen Jahren Initiativen und Projekte, ich habe jetzt vergessen, wie es heißt, die sich in Albanien dafür irgendwie einsetzen. Das versuchen auch über Bildung etc. zu machen, dass Kindern das klar gemacht wird, weil du fährst irgendwo durch irgendwelche Bergregionen und fährst über eine Brücke, wo ein Fluss ist, der jetzt ja eher ausgetrocknet ist im Spätsommer, Herbst, und du siehst, der ist voll mit Müll.
Komplett das ganze
Bach. Die schmeißen ihren Scheiß in den Müll, weil dann einfach klar ist, okay, so mit den Frühjahrs...
also in den Fluss, ja.
Regen, genau, dann, genau, im Fluss, ja, wie das halt weggeschwimmt, aus den Augen, aus dem Sinn irgendwie.
Oh, krass.
Ja. Richtig krass, ich konnte es nicht glauben. Ja. Und mit dem Fahrrad bist du halt noch viel näher dran, so auch was so Gerüche und so angeht, ne? Riesenproblem. Crazy. Riesenproblem, also... Naja, und das ist eben auch interessant, was für Wege noch gegangen werden müssen, was da irgendwie... Also es sind schon massive Unterschiede in den Lebensweisen.
Ja, deswegen glaube ich, sehr
horizontal erweitert. Das ist wirklich spannend, ja.
Du hattest das Reiserad, Andrea hatte im Prinzip ein Gravelrad, ihr hattet aber beide so, Schwalbe-Marathon plus pannensichere Reifen drauf. Wie viel Anteil Gravel, wie viel Anteil Straße seid ihr gefahren?
Also laut der Information in diesem Buch wäre es eigentlich komplett Straße gewesen.
Ja.
Ich glaube, die haben sich in dem Buch vielleicht darauf verlassen, dass 1, 2, 3 Jahre später da, wo jetzt kein Asphalt war, später eine Straße sein
würde. Dass mal gebaut wird irgendwann.
Ja, aber war halt nicht. Also ich habe tatsächlich jetzt nicht die Kilometer getrackt, weil wir natürlich auf Gravel unglaublich langsam unterwegs waren. Das waren auch nicht wirklich Gravel, das waren einfach zerschossene Straßen mit Lindensteinen. So
Geröllfelder.
Das waren einfach Geröllfelder. Also auch wirklich faszinierend, gerade so in Kroatien, in so einer Region, sind wir halt so eine Geröllstraße langgefahren und einfach zerschossene Straßen und verlassene Dörfer. Unglaublich.
Okay.
Ja, da waren wirklich tatsächlich nur so einzelne Häuser, wo du irgendwelche alten Frauen gesehen hast, die da irgendwie noch so ein bisschen bei ihrer Ernte was gemacht haben und sonst leer stand.
Ach, krass.
Landflucht, richtige eine Kirche, eine komplett verlassene Kirche. Das war irgendwie ein Geisterdorf.
Ja.
Total faszinierend. Also für einen Durchreisenden vielleicht ganz romantisch, aber ich glaube für alle da vor Ort nicht gerade schön. Ja.
Oh, krass.
Ja.
Also hey, schönster Moment der ganzen Reise?
Schönster Moment?
Einen schönen Abschluss finden. Was war dein lustigster Moment mit Einheimischen?
Boah, mein lustigster Moment mit Einheimischen? Also ich glaube, ich hatte zwei. Das eine war, wir sind irgendwo in Montenegro in strömenden Regen gekommen mit Einbruch der Dunkelheit. Es hat geschüttet wie aus Kübeln und es war eiskalt. Und dann sind wir einfach rechts so zum erstbesten Motel, was zum Glück kam. Und dann denken wir, ja, hier, you have room, you have this, you have that. Und you're from Germany. Und go, Deutsch reden. Und da war dann halt so ein Kollege, der hat uns ein bisschen über den Balkan aufgeklärt. Ne?
Und der war Deutscher, oder was?
Nee, der ist Kosovo-Albaner, lebt jetzt in Mazedonien, hat eine Zeit lang irgendwo hier in Süddeutschland gelebt. Ja. 7, 8 Jahre. Also sprach ziemlich, also auch mit süddeutschem Akzent Deutsch. Und wir hatten da noch so ein bisschen das Problem, laut Auswärtigem Amt oder irgendwie bin ich so ein bisschen beim Daddeln darauf gestoßen, dass man für die Einreise in den Kosovo einen Nachweis über eine Covid-Impfung oder eben einen Test braucht.
Ja.
Und ich fand das einfach so absurd, weil im ganz Balkan, ich meine eigentlich ab Österreich, ich will jetzt nicht sagen, gibt es kein Covid mehr, aber gibt es zumindest, keine
Regeln mehr.
Keine Regeln mehr, genau. Und da hieß es aber, man müsste halt diesen Test haben. Und Andrea hatte aufgrund dessen, dass sie ein neues Handy hat, diesen Test nicht bei.
Ja.
Wir haben uns halt so ein bisschen gefragt, so, ja scheiße, fahren wir jetzt 1000 Höhenmeter hoch, weil wir wussten, die Grenze ist oben auf der Spitze der Berge, um dann eventuell abgewiesen zu werden.
Ja.
Oder nicht? Und haben den Typen das dann halt gefragt. Ich meine, Alter, vergiss es, das hier ist Balkan. So, guck dich hier mal um. Normalerweise dürft ihr auch keine rauchen. Wir rauchen halt, ja und? Und, ach, keine Ahnung, das habe ich irgendwie gefeiert. So ein bisschen so eine Anarcho-Seele, die da irgendwie so ein bisschen vorherrscht. So. Das war irgendwie lustig.
Habt ihr euch mit denen dann hier 37 Schnaps reingehauen und ein paar Schnapptici?
Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich hab einen Kalbsbraten da gegessen. Das war eine Sache, das war, glaube ich, das beste Essen auf der ganzen Reise. Es war wie ein Weihnachtsfestessen.
Ach,
Kalbsbraten krass. Mit Kartoffeln. Nach einer heißen Dusche, nachdem man komplett durchgefroren ist.
Also wie schmeckt das Bier da unten?
Alter, das Bier ist sehr gut.
Ja?
Also ich habe tatsächlich in jedem Land einiges getrunken. Jelen hat mir sehr gut geschmeckt. Das ist so ein gelbes Etikett mit einem Hirsch drauf. Also wer da mal ist von euch, trinkt Jelen.
Geil.
Ich weiß es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss das alles jetzt mal so ein bisschen sacken lassen. Jetzt gerade ist es wirklich...
Ja, mir beim Reden aufgefallen ist, wir haben eigentlich, wäre es tatsächlich auch mal geil, dass wir Stone King Ready vielleicht nochmal reviewen. Jetzt so zum Winter als Trainingsmotivation für den einen oder anderen da draußen vielleicht.
Ja, gerne.
Könnte man mal machen.
Das Ding ist, ich sollte tatsächlich auch noch eine Art von Reflexion schreiben. Das habe ich mit dem Max Schumann mal besprochen.
Ja.
Hallo Max, ich habe es nicht vergessen, aber ich bin nicht dazu gekommen. Jetzt, wo das aktuell wieder so ein bisschen beworben wird, überlege ich das auch noch mal zu machen. Und
das
hilft dir auch ein bisschen, anders,
ja.
Genau, die Gedanken zu strukturieren.
Vielleicht
können wir
dann auch noch mal ein, zwei Sachen diese Reise. Wie gesagt, ich habe dich gestern Abend um 20 nach 10 in Salzburg eingesammelt. Ihr habt eine hart krasse, anstrengende Rückreise hinter euch. Mit anderthalb Tagen irgendwie auf der Fähre oder so, gell?
Ich habe früher viel von Helge Timmerberg gelesen. Der hat gesagt, wenn du fliegst, hat die Seele keine Zeit mitzukommen.
Genau, 25 km/h
Durchschnittsgeschwindigkeit. So, und wir sind jetzt mit einer Fähre gefahren, 27 Stunden auf dem letzten Gypsy-Dampfer. Das war richtig geil. Und da hatte die Seele auch genug Zeit, deswegen geht's eigentlich. Aber es war schon ein langer Ritt, auf jeden Fall. Eine lange Schifffahrt, dann eine lange Zugfahrt und jetzt haben wir noch mal 7 Stunden Autofahrt vor uns.
Ja.
Ah ja.
Wer Interesse hat zu sagen, ich fahre in den Balkan, der soll sich das Buch kaufen, da findet man den GPX-Track oder wie läuft das?
Genau, ja. Du würdest das auf der Website dieses Buchs auch tatsächlich finden.
Das heißt, die
100... Also das Buch heißt, glaube ich, die 100 schönsten Radtouren oder Radreisen der Welt. Ich glaube tatsächlich Radtouren.
Ja.
Auch das habe ich jetzt gar nicht so vor Augen. Der kann mich aber auch gerne fragen, dann schicke ich das irgendwie weiter. Und ich glaube, das ist jetzt nicht wirklich geheim. Also ich weiß nicht, ob man das Buch kaufen müsste, um so eine Art Code dafür zu bekommen. Bin ich mir jetzt gar nicht so ganz sicher. Aber ich meine, der Möglichkeiten gibt es viele, solche Reisen zu machen. Es muss echt nicht digital sein. Man kann sich einfach eine Landkarte kaufen und einfach drauf losfahren. Ist genauso schön.
Geil.
Vielleicht auch ein bisschen weniger Druck in der ganzen Geschichte. Ja. So. Ich will es gar nicht Stress nennen. Ich fand es eigentlich voll geil. Aber es ist natürlich schon irgendwie ein Pensum, in 3 Wochen das jetzt so abzuziehen.
Ja, Mann.
Wie gesagt, ich glaube, es waren um die 1300 Kilometer mit, oder ich glaube sogar fast 1400 mit knapp 20.000 Höhenmetern.
Also wie absoluten Respekt. Ich ziehe meinen Hut, ich finde das mega krass und bewundere euch da sehr.
Naja, ey, einfach machen. Ich weiß nicht. Weißt du, man geht es ja ganz gemütlich an. Im Gegensatz so zu Stone King, die ich zwar einerseits anstrengender fand, so vom sportlichen Aspekt, aber auf der anderen Seite, ich meine, die Stone King ist halt ein All-Inclusive-Event. Du wirst halt komplett versorgt. Das war mir vorher gar nicht so klar.
Betütelt, ja.
Ja, ist doch so. Du musst dich ja wirklich um nichts kümmern. So. Ja. Auf so einer Radreise, wenn du das einfach so selber angehst, du musst dich halt um alles kümmern. Ne? Ja. Du musst sehen, wo kriege ich mein Essen her, wo schlafe ich und. Ist schon geil.
Geil.
Also ich kann das sehr empfehlen, das macht wirklich viel Freude. Vielleicht machen wir ja mal zusammen sowas in der Art.
Ja, ich hätte Lust, eine Bikepark-Tour zu machen mit dem Rad.
Eine Bikepark?
Ja.
Hier bin ich auch bei.
Einfach mal an die Enduros-Taschen dran machen und das so ein bisschen parodieren.
Ach so.
Und dann fahren wir von Bikepark zu Bikepark und zelten.
Okay, klingt auch nicht schlecht.
Naja, wir können ja mal philosophieren noch. Mhm. Ich bin eh bald wieder im Norden, da komme ich auch mal in deiner Bar vorbei.
Ja, gerne.
Wer bei dir in der Bar vorbeikommen möchte, das Gegenüber in Bielefeld am Kesselbrink. Sven Busse, vielen lieben Dank.
Hey, danke dir. Und schön, danke fürs Abholen, schön hier zu sein. Ich trinke jetzt noch einen Kaffee, Digga.
Danke fürs Zuhören. Tschüss.